Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Plan International. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, sind das nicht die mit den Patenschaften, die für deren Kinderhilfe Ulrich Wickert Werbung macht? Jawohl, genau die sind es. Plan International, so heißt das Hilfswerk, und das setzt sich zusammen mit dem langjährigen Moderator der ARD-Tagesthemen für Kinderrechte ein.
Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich klar macht, gibt jedem Kind eine Stimme. Kinder müssen auch eine Stimme haben, denn sie haben Rechte und man muss seine Rechte verteidigen können. Wir müssen wahrnehmen, was in der Welt passiert, denn Wissen ist die Voraussetzung für Denken. Und Denken bestimmt das Handeln.
Und das Handeln muss sich ändern, vor allem wenn es um die Rechte von Kindern und da ganz speziell um die Rechte von Mädchen geht. Weil ich ein Mädchen bin, das ist unser Thema heute in Domradio weltweit. Wir blicken nach Afrika, nach Asien und nach Lateinamerika und schauen, wie es dort um die Rechte von Mädchen bestellt ist. Zu Gast ist dazu die Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. Sie wird berichten, was es zum Beispiel heißt, als Mädchen in Indien geboren zu werden. Welche Diskriminierung, welche Benachteiligungen sind Mädchen ausgesetzt? Darum wird sich in den kommenden 2 Stunden alles drehen. Ich bin Aurelia Rütters. Schön, dass Sie zuhören. Pink ist die Farbe dieser Sendung und das hat einen guten Grund. Pink, das ist die Lieblingsfarbe wohl vieler, vieler Mädchen und das weltweit. Und Mädchen, die stehen im Mittelpunkt heute. Weil Mädchen zwar theoretisch die gleichen Rechte haben wie Jungs, aber in Wahrheit in vielen Teilen der Welt nicht gleich behandelt werden. Deshalb versucht das Kinderhilfswerk Plan International, die Rechte von Mädchen zu stärken. Zu Gast im Domradio weltweit ist heute die Geschäftsführerin von Plan International Deutschland, Maike Röttger. Frau Röttger, willkommen bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen.
Sie arbeiten in 68 Ländern dieser Erde und in jedem dieser Länder ist die Situation von Mädchen sicherlich unterschiedlich. Aber was eint Sie denn, wenn es darum geht, die Herausforderungen und Probleme von Mädchen zu beschreiben?
Die Probleme von Mädchen, vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, ist ganz eindeutig, dass sie diskriminiert werden. Das ist immer, finde ich, für uns so ein hartes Wort und man muss einfach mal gucken, was steckt letztlich dahinter. Und das ist mehr, als dass man vielleicht nicht den Platz in der ersten Reihe bekommt, sondern das heißt, dass Mädchen in diesen Ländern in der Regel von großen Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Das hat vor allen Dingen Auswirkungen auf die Bildung. 66 Millionen Mädchen gehen nicht zur Schule auf der Welt. Das ist nicht nur eine schreiende Ungerechtigkeit, sondern letztlich natürlich auch, wenn man es mal so ganz hart sagt, Verschwendung von einem riesigen Potenzial. Denn wir wissen, dass gebildete Mädchen dazu beitragen, dass sich die Welt verändert, dass sich die Gesellschaft verändert, dass Armut bekämpft wird. Dafür sind wir angetreten mit dieser Kampagne und das ist ein großes Ziel, aber ich bin ganz sicher, wir können Teile davon erreichen.
Because I'm a girl, übersetzt so viel, weil ich ein Mädchen bin, heißt diese Kampagne. Was genau tun Sie denn für die Mädchen und ihre Rechte?
Ja, diese Kampagne entstand im Jahre 2003 bei uns im Büro durch die Arbeit meiner Vorgängerin Marianne Raven. Wir setzen letztlich die Mädchenbrille auf. Wir können sie vielleicht die pinke Brille nennen und sagen, wo haben wir diese Mädchen nicht mitgedacht? Und da geht es auch nicht nur um Kinder und Erwachsene, sondern da geht es wirklich um Mädchen und Jungen. Das bedeutet, wir versuchen sie in allen Ebenen zu stärken. Einen großen Bereich habe ich angesprochen, Bildung. Das ist der Schlüssel dazu, aber letztlich natürlich auch, wenn es um Gesundheitsversorgung geht, wenn es darum geht, dass sie überhaupt registriert werden. Ein ganz, ganz großes Thema. Mädchen werden in der Regel überhaupt nicht registriert. Das heißt, sie sind überhaupt nicht existent. Wir gucken mit dieser Brille in all unsere Programme und Projekte und gucken, was wir dort aus der Sicht der Mädchen und mit den Mädchen vor allen Dingen gemeinsam, aber ich will jetzt auch nicht nur sagen mit den Mädchen, weil wir wissen auch, es geht natürlich auch nicht ohne die Jungs, also letztlich mit den Kindern zusammen erreichen können.
Woher stammt dieses spezielle Engagement für die Mädchen?
Ja, dahinter steckt eine wunderschöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Wie gesagt, meine Vorgängerin als Geschäftsführerin Marianne Raven war Ende der 90er Jahre mit Senta Berger, der Schauspielerin, in Nepal zu einem Projektbesuch. Und sie kam in ein kleines Dorf und wenn man dann dort ankommt und man ist oft das erste Mal jemand von weit her, der dort kommt, ist immer ein großes Hallo, großer Aufruhr. Und es war also, ihnen fiel ein kleines Mädchen auf, die dort sehr spärlich bekleidet, immer von ihrer Mutter hin und her gestoßen wurde und sich um den Bruder kümmern musste, der sehr gut angezogen war, sehr gut ernährt aussah. Und dieses Mädchen einfach sichtlich fror und dort immer verstoßen wurde. Daraufhin nahmen diese beiden sehr resoluten Frauen die Mutter zur Seite und sagten, warum sieht denn dein Mädchen so aus und dein Junge so? Und da sagte sie völlig selbstverständlich, na, weil sie ein Mädchen ist. Und genau das ist nicht mehr aus den Köpfen dieser beiden herausgegangen und sie sind nach Hause gekommen. Und das war der Grundstein für diese Kampagne, für die Senta Berger die Schirmherrschaft übernommen hat und sie auch immer noch hat.
Auch in Deutschland sprechen wir zurzeit viel über Sexismus und den richtigen Umgang zwischen Männern und Frauen, Mädchen und Jungs. Stehen damit denn nicht aber auch die Jungs so ein bisschen im Abseits und werden in dem Falle benachteiligt, wenn wir unseren Fokus so sehr auf die Mädchen legen?
Also ich glaube, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt habe mit meinen Projektbesuchen und mit der Arbeit, die wir machen vor Ort, ich kann Ihnen versichern, dass die Jungs da nicht nebenan stehen, ganz im Gegenteil. Aber, das hört sich jetzt ganz lustig an, natürlich ist es das Ziel, sie letztlich auch nicht auszuschließen, weil dann würden wir ja genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir wirklich wollen. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein ganz schönes Beispiel nennen. Wir machen in einigen Ländern dieser Erde gezielte Mädchenfußballprojekte, weil wir festgestellt haben, einmal kam dieser Wunsch von den Mädchen selber, von einer Mädchengruppe in Ghana. Wir haben letztlich mit ihnen zusammen das entwickelt. Mädchenfußball stärkt unglaublich das Selbstbewusstsein. Aber wir haben gesagt, okay, wer Fußball spielen möchte, und das unterstützen wir sehr mit Training, Ausstattung, allem Möglichen, der muss auch wissen, was überhaupt seine Rechte sind. Der muss zur Schule gehen, der muss gesund aufwachsen und der muss auch ein bisschen mit daran wirken, die Umstände in der Gemeinde zu verbessern. So war es also am Anfang so, dass diese Mädchen nie auf den Fußballplatz durften, weil immer die Jungs da waren. Inzwischen ist es so, dass die Jungs so stolz sind auf ihre Mädchen, dass sie also am Spielfeldrand stehen und johlen und grölen, wenn die spielen und sie zum Sieg anfeuern. Aber wir sehen eben jetzt auch, dass es jetzt an der Zeit ist, die Jungen wieder mit reinzuholen ins Boot, damit wir das alles gemeinsam machen und damit sie nicht sich ausgeschlossen fühlen.
Sie haben es geschafft, dass 2011 von der UNO der Weltmädchentag am 11. Oktober eingeführt wurde. Welche Bedeutung hat denn so ein Tag? Kann der wirklich auch ein Umdenken bewirken?
Ja, davon bin ich sehr überzeugt. Natürlich ist es, man kann das nicht vergleichen mit dem, weiß ich auch nicht, Welthandtuchtag oder ähnliches. Also wir haben ja solche, worüber wir immer mal wieder lachen und sagen, ist das jetzt wirklich nötig, dass man dafür einen Welttag hat? Ja, einen Weltmädchentag, darauf haben wir gewartet und der ist ganz, ganz wichtig, weil an diesem Tag immer wieder das Signal in die Welt gesendet wird, guckt euch an, wie es den Mädchen auf dieser Welt geht, guckt euch an, was wir gemeinsam verbessern müssen. Und wir sehen, dass wir nicht nur weltweit in den 68 Ländern, in denen wir arbeiten, da sehr viel Erfolg haben, sondern auch zum Beispiel in Deutschland, wo jetzt immer mehr unsere Kampagne unterstützen und auch den Fokus auf Deutschland legen und auch sagen, okay, auch hier ist noch nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Fragen wir doch mal die Mädchen auch hier, was sie gerne verändern würden. Das ist letztlich das, was wir auch in unseren Projekten tun. Wir fragen die Mädchen.
Mehr über Ihre Organisation und vor allem über das Leben von Mädchen weltweit, Ihre Träume, Hoffnungen und Herausforderungen erfahren wir im Laufe dieser Sendung. Schön, dass Sie da sind, Frau Röttger. Wir sprechen gleich weiter hier in Domradio weltweit zum Thema Because I'm a Girl. Informationen dazu finden Sie natürlich auch bei uns im Internet auf domradio.de. Gewalt, Hunger oder Krankheit, das bestimmt den Alltag von Millionen Kindern in der Welt. In den meisten Ländern, in denen Kinder benachteiligt werden, sind Mädchen weitaus schlimmer betroffen als Jungen. Wie das Leben für Mädchen in Indien, in der Sahelregion und in den Anden aussieht, zeigt das Kinderhilfswerk Plan International jetzt mit der Erlebnisausstellung »Weil wir Mädchen sind«, so der Titel. Die Show ist noch bis zum Mai im LVR-Landesmuseum in Bonn zu sehen. Stefanie Gebert war für das Domradio dort.
Gleich im Eingangsbereich dreht sich nicht etwa ein Glücks-, sondern ein Schicksalsrad, das die Besucher der Ausstellung empfängt. Sie sind eingeladen, daran zu drehen. In unserem Fall versucht es die Museumsführerin Anna Herber. Ihr Zeiger bleibt auf einem gelben Feld stehen und damit hat sie Glück gehabt, denn dort steht:
Ich bin Tochter eines Arztes aus Indien, darf zur Schule gehen und dann die Schauspielschule besuchen und eine Bollywood-Karriere anstreben.
Das Schicksal hätte auch ein anderes Los für uns bereithalten können, zum Beispiel das von Asha. Sie ist 13 Jahre alt, ebenfalls in Indien geboren, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Durch einen rosafarbenen Vorhang gelangt der Besucher in die Welt des jungen Mädchens. Allerdings wird er vorher darum gebeten, ein Gastgeschenk für Asha auszuwählen. Wir entscheiden uns für Schokolade. Museumsführerin Anna Herber ist mit dieser Wahl zufrieden.
Schokolade, eine super Wahl. Schokolade in Indien, ein Luxusartikel, sehr teuer. Das heißt, nicht jeder kann sich es leisten, nicht jede einfache Familie kann es sich leisten. Dann ist es in Indien sehr warm, sehr schwül. Schokolade hält sich also auch gar nicht lange. Das heißt, selbst wenn Schokolade mal günstig ist oder ich etwas gespart habe, kann ich Schokolade nicht lange aufbewahren, sondern muss sie direkt essen. Also ein wunderbares Geschenk.
Asha würde sich sicher über das Geschenk freuen, denn ihre Familie kann sich Schokolade sonst nicht leisten. Die 13-Jährige ist 2 Jahre lang zur Schule gegangen. Wie eine solche Dorfschule in Indien aussieht, zeigt die aufgebaute Kulisse, in der die Besucher auf einem Kissen Platz nehmen können. Vor ihnen eine Tafel und etwas Kreide. Einige abgegriffene Hefte liegen in der Ecke. Anna Herber weiß, dass vor allem Kinder von dieser nachgebildeten indischen Schule leicht irritiert sind.
Ich habe keinen Stuhl. Wo soll ich denn sitzen? Wie soll ich denn schreiben? Und wenn man ihnen dann erklärt, dass es wirklich genügt, ein Heft zu haben und einen Sitzplatz zu haben und nicht mehr, es ist sehr schwer zu fassen für Kinder. Was ich aber auch sagen muss, dass die sich sofort hinsetzen, hier eins der Klemmbretter schnappen. Hier haben wir Klemmbretter mit Zettelchen. Und dann kann ich mal probieren, meinen Namen in Hindi zu schreiben.
Auch Asha hat so gelernt, Hindi zu schreiben. Allerdings nur 2 Jahre lang. Dann musste sie zu Hause bleiben, weil sie sich um den Haushalt kümmern muss. Schließlich soll sie bald verheiratet werden. Die Ausstellung »Weil wir Mädchen sind«, konzipiert vom Kinderhilfswerkplan International, entführt den Besucher in die Lebenswelt von Asha und 2 weiteren Mädchen, die in der Westsahara und in den Anden leben. Der Alltag der Kinder wird nachgebildet und exemplarisch gezeigt, welchen Benachteiligungen besonders Mädchen in ihrer Heimat ausgesetzt sind. Wie etwa Jenebu aus dem westafrikanischen Mali. Auch sie muss schon früh Verantwortung für ihre Familie übernehmen. Deshalb darf sie gar nicht erst in die Schule gehen. Stattdessen muss sie tagtäglich auf dem Feld arbeiten. Um ein Gefühl zu vermitteln, wie der Alltag aussieht, können die Besucher in der Ausstellung wie Jenebu Hirse stampfen oder einen Eimer Wasser auf dem Kopf balancieren. Ältere Kinder werden außerdem hinter einem dunklen Vorhang noch über ein weiteres grausames Problem für Mädchen in Afrika informiert: die Genitalbeschneidung. In einer Vitrine liegen die Instrumente, Messer, dicke Nadeln aus Horn, Glasscherben, der Deckel einer Konservendose. Und in einem abgedunkelten Raum läuft dazu ein Film.
Das Ritual, wie es bezeichnet wird in den Ländern selber, in denen die Mädchen beschnitten werden, das wird nicht gezeigt. Es gibt aber einen Audiobeitrag, wo man dieses Zelebrieren in einer kurzen Filmsequenz miterlebt, wo die Mädchen in weiße Kleider gekleidet zusammensitzen, noch singen, fröhlich sind, weil sie gar nicht wissen, also was auf sie zukommt, bis das erste Mädchen aus der Gruppe beschnitten wird und jedem anderen Mädchen aus der Gruppe klar wird, was jetzt passiert.
Beschneidung, fehlende Bildungschancen, Unterdrückung und sexuelle Gewalt. In verschiedenen Stationen der Ausstellung »Weil wir Mädchen sind« wird auf die fehlende Gleichberechtigung der Geschlechter hingewiesen. Und das ist lange nicht nur etwas für Mädchen, sondern auch für die Jungs, ist sich Anna Herber sicher.
Es ist oft so, dass Jungs im Vorhinein sagen, ja, eine Mädchenausstellung, was wollen wir denn da, wir sind Jungs. Wenn sie die Ausstellung aber dann besuchen, merken sie anhand der Stationen, dass es trotzdem immer noch etwas für Jungs zu entdecken gibt. Und von daher reflektieren die Jungs das doch ganz schnell, wenn es den Mädchen so schlecht ist, wie ist es denn bei den Jungs? Denn auch wenn die Jungs in der Sahelzone zur Schule gehen dürfen, müssen sie nach der Schule auf dem Feld mitarbeiten. Es geht klar um Mädchen, aber den Kindern heute fällt es nicht schwer, den Bogen von Mädchen auf Kinder zu schließen.
Es ist eine ungewöhnliche Ausstellung, die sich an Kinder ab 8 richtet. Sie lädt ausdrücklich zum Anfassen und Mitmachen ein. Ein wenig stereotyp wirken die Lebenswelten der Mädchen, die dort gezeigt werden. Aber die Probleme und Herausforderungen, denen die Kinder sich stellen müssen, machen nachdenklich. Wie beeindruckend die Schicksale der Mädchen tatsächlich sind, lässt sich am Schluss der Schau entdecken. Dort können alle Besucher ihre Wünsche auf Zetteln festhalten und an die Wände hängen. Eines der häufigsten Anliegen? Frieden und Gleichberechtigung.
Die Erlebnisausstellung »Weil wir Mädchen sind« ist noch bis Mai im LVR-Landesmuseum in Bonn zu sehen, gleich hinter dem Bahnhof. Und dort können Sie eintauchen in die Lebenswelten von Mädchen in Indien, Mali und Ecuador, wie Stefanie Gebert berichtet hat. Wer ins LVR-Landesmuseum Bonn geht, der lernt Asha kennen, wie wir gerade gehört haben. Asha ist eine 13-Jährige, die in Indien zu Hause ist. Eine Stunde ist sie zu Fuß unterwegs, um zu ihrer Grundschule zu kommen, aber sie muss auch viel im Haushalt helfen und mehr als 2 Jahre Schule sind deshalb nicht drin. Denn die Familie muss versorgt werden. Dieses Schicksal teilt Asha mit tausenden anderen Mädchen in Indien und darauf macht eine aktuelle Ausstellung im LVR-Landesmuseum aufmerksam. Konzipiert wurde die Schau von Plan International Deutschland. Dort ist Maike Röttger Geschäftsführerin für den deutschen Sektor. Frau Röttger, was wollen Sie den Besuchern, die Ausstellung richtet sich ja vor allem an Jugendliche und Kinder, mit auf den Weg geben?
Wir möchten Ihnen helfen, einmal Ihr Blickfeld zu verändern. Also einmal in die Rolle zu schlüpfen von diesen 3 Mädchen und wirklich richtig auch nicht nur mit den Augen, sondern vielleicht auch mit dem Kopf, mit dem sie dann einen schweren Wassereimer tragen müssen, deutlich machen, wie unterschiedlich Leben auf dieser Welt sein können. Vielleicht auch so ein bisschen, wie dankbar man sein kann, gerade als Mädchen oder Frau in diesem Teil der Welt zu leben. Und so eine Änderung von Sichtweisen heißt ja nicht nur, dass man selber vielleicht da aktiv werden möchte, sondern dass einem auch selber immer mal bewusst wird, welche Rechte wir hier wahrnehmen können, für die wir auch alle sehr lange gekämpft haben, aber wo weite Teile der Welt noch längst nicht angekommen sind.
Sie haben schon gesagt, das werden die Lebenswelten von 3 Mädchen dargestellt, einmal aus Indien, aus den Anden, also in Südamerika und aus dem westafrikanischen Mali. Warum gerade diese 3 Länder?
Die stehen letztlich symbolisch für die 3 Kontinente, in denen wir arbeiten, nämlich Lateinamerika, Afrika und Asien. Das sind traditionell einfach die Entwicklungshilfeländer, in denen wir arbeiten.
Ja, dargestellt sind auch die Probleme und Herausforderungen der Mädchen in ihrem jeweiligen Heimatland. Teilweise sehr stereotyp, sag ich mal. Also man könnte fast meinen, damit werden auch bestimmte Vorurteile über das Leben in Afrika noch gefördert, oder?
Das würde ich nicht so sehen, weil es wirklich die Möglichkeit gibt, dass vor allen Dingen die Kinder, aber natürlich auch die Erwachsenen, die sie begleiten, in diese Rollen schlüpfen und wie gesagt einmal die Perspektive wechseln. Stereotypen über Afrika, gebe ich Ihnen recht, gibt sicherlich ganz viele und in weiten Teilen ist Afrika heutzutage ein moderner Kontinent, in den größten Teilen aber leider nicht. Und da muss ich dann doch nochmal auch wieder zurückkommen auf die Mädchen, das gilt leider vor allen Dingen für die Mädchen.
Bis Mai ist die Ausstellung noch in Bonn zu sehen und begleitet Ihre Kampagne, weil wir Mädchen sind. Gibt es denn so etwas wie ein Ziel, auf das Sie zusteuern und vielleicht mit Blick auch auf die Millenniumsziele für das Jahr 2015?
Ja, wir haben große Ziele mit der Kampagne Because I'm a Girl, die jetzt weltweit für die nächsten 3 Jahre läuft. Wir haben uns vorgenommen, Schulbildung bis zu 9 Jahren für 4 Millionen Mädchen zu verwirklichen. Über unsere Projekte und wie gesagt, diese Projekte angeguckt mit der Brille der Gleichberechtigung, 40 Millionen Mädchen und Jungen zu erreichen und letztlich aber auch über Gesetzesänderungen, die das Leben der Mädchen verbessern, 400 Millionen Menschen zu erreichen.
Das sind schöne Ziele. Ja, aber glauben Sie auch, dass Sie das alles umsetzen können?
Ich glaube das nicht nur. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es tun werden, weil diese Ziele ja nicht einfach an die Wand gemalt sind, sondern letztlich unsere gesamte Arbeit jetzt darauf ausgerichtet ist, dieses zu tun. Und wir das auch nachweisen werden können nach 3 Jahren.
Vielen Dank, Maike Röttger vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland. Sie ist heute zu Gast in der Sendung Domradio weltweit und darüber freue ich mich sehr. Gleich gucken wir auf Nepal und die Sklaverei. Sie ist dort zwar seit mehr als 10 Jahren verboten, beziehungsweise die Kinderarbeit, aber trotzdem ist sie noch Alltag für viele Mädchen. Mehr dazu gleich in der Sendung weltweit. Urmila war 6 Jahre alt, als ihre Familie sie als Kamalari verkaufte. Obwohl Kinderarbeit in Nepal seit dem Jahr 2000 offiziell verboten ist, gehört die Ausbeutung vieler Mädchen der Taru, das ist eine Ethnie im Südwesten des Landes, zum Alltag. Als sogenannte Kamalari werden sie für einen Minimallohn von 40 oder 50 Euro verkauft und müssen ab einem Alter von 5 Jahren als Hausmädchen für wohlhabende Familien schuften. Maike Röttger von Plan International Deutschland ist nach wie vor bei mir im Studio. Sie ist die Geschäftsführerin des Kinderhilfswerks. Frau Röttger, nehmen wir mal das Beispiel Urmila. Warum hat Ihre Familie sie verkauft?
Es hat natürlich unterschiedliche Ursachen. Einmal, weil diese Familie in Armut lebt. Die Taru sind, wie Sie schon sagten, eine ethnische Minderheit im Westen Nepals. Das heißt wiederum, auch sie haben nicht Zugang zu den Möglichkeiten, die vielleicht den Menschen in Kathmandu oder anderen Gegenden Nepals geboten werden. Und sie empfinden es auch als eine Tradition. Da kommen wir auch wieder zu diesem Thema Bildung. Es gibt diese Traditionen, es gibt auch Traditionen, die sehr wichtig sind, weil sie den Menschen sehr, sehr viel Halt geben. Aber es gibt eben Traditionen, die nicht nur Menschenrechte verletzen, was für mich in diesem Fall ganz klar so ist, sondern die auch die Menschen daran hindern, diesen Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Also sowohl die Eltern als auch die Kinder empfinden es quasi als selbstverständlich, dass sie mit 5 Jahren verkauft werden.
Aber trotzdem, also mal abgesehen davon, dass die Kinder wie Tiere verkauft werden, was heißt das dann für die Kinder, selbst wenn das für sie selbstverständlich ist? Wie sieht dann ihr Alltag aus?
Ihr Alltag sieht natürlich furchtbar aus. Also diese kleinen Mädchen, sie sind ja wirklich klein, bei uns sind sie in diesem Alter noch im Kindergarten, müssen schwerste Hausarbeit verrichten und das nicht nur 8 Stunden, sondern 12, 14 Stunden. Also sie müssen waschen, kochen, sauber machen. Sie müssen in der Regel auf die Kinder der Familie aufpassen. Sie haben keine Möglichkeit, selbst zur Schule zu gehen. Sie werden natürlich auch nicht wirklich gut behandelt. Sie bekommen zu wenig zu essen. Sie werden geschlagen. Sie werden sicherlich auch sexuell missbraucht. Und letztlich ist es dann so, dass in dem jugendlichen Alter, also wenn die Kinder dann auch langsam anfangen, sich zu wehren, sie meistens dann wieder nach Hause geschickt werden und dann kommen sie dort an mit 14, 15 Jahren und sind letztlich auch eine Last für die Eltern. Sie sind auch nicht ausgebildet, sie können auch zum Familieneinkommen nicht beitragen und das ist natürlich noch umso schlimmer dann wiederum für diese Mädchen, die dann endlich ihre Freiheit wieder haben, die von ihren Eltern, ihrer Familie geträumt haben und dann zurückkommen und von ihnen teilweise brutal verstoßen werden.
Und einem Jungen würde das nicht passieren?
Nein, das würde einem Jungen in dieser Art nicht passieren, weil die hinduistische Gesellschaft ist eine sehr vielschichtige, wie viele andere Gesellschaften auch. Aber die Männer stehen dort eben ganz oben und die Mädchen stehen dort ganz unten. Das hat auch klar was damit zu tun, wenn Mädchen verlassen im heiratsfähigen Alter den Haushalt. Ihnen muss noch eine Mitgift mitgegeben werden, sodass letztlich, wenn man es mal ganz brutal sagt, die Eltern gar nicht in ihre Töchter investieren. Also das heißt, sie dürfen auch deswegen nicht zur Schule gehen. Sie haben deswegen oft auch keine Möglichkeit, von einem Arzt untersucht zu werden. Sie haben keine Geburtenregistrierung. Das heißt, sie existieren überhaupt nicht auf dieser Welt.
Nun gibt es ja auf der einen Seite Armut und die Familien, die durch die Armut zu diesem Schritt geführt werden, aber auf der anderen Seite auch die Käufer, also Menschen, die dieses menschenverachtende System unterstützen. Da braucht es doch vor allem einen gesellschaftlichen Wandel, oder? Wie kann der denn beigeführt werden?
Ja, gesellschaftlicher Wandel, ganz wichtig, ist Ansatz unserer Arbeit. Deswegen arbeiten wir so viel nicht nur mit den Kindern zusammen, sondern dann auch ganz wichtig mit den Eltern, mit den Gemeindevertretern, die dann letztlich auch dem staatlichen System in gewisser Weise angehören. Und gerade in Nepal muss man ja sagen, dass diese Sklaverei der Kamalari seit den 90er Jahren verboten ist. Dennoch war zum Beispiel Urmila bei einer Parlamentsabgeordneten. Also da können Sie ganz klar sehen, natürlich braucht es einen gesellschaftlichen Wandel. Und was wir dann erfahren, wenn wir nicht nur diesen befreiten Mädchen, also wir befreien diese Mädchen aus dieser Gefangenschaft, indem wir vor allen Dingen die Eltern davon überzeugen, dass sie diese Verträge nicht weiter unterschreiben. Aber wir müssen ihnen dann auch eine Perspektive geben. Und das tun wir, indem wir ihnen Zugang zu Bildung geben, Zugang auch zu Ausbildung, damit sie vielleicht kleine Geschäfte aufmachen können, mit den Eltern daran arbeiten, dass sie auch mehr Einkommen haben, damit sie ihre Kinder nicht mehr verkaufen müssen. Letztlich aber auch ganz viel mit den Mädchen gemeinsam ihre Situation erarbeiten. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Urmila, und sie ist nicht nur ein Beispiel, sondern es gibt inzwischen viele in Nepal, eine Widerstandsorganisation selbst gegründet haben. Also sie haben, diese Mädchen haben Protestmärsche gemacht bis nach Kathmandu. Das ist eigentlich ehrlich gesagt unglaublich in dieser Gesellschaft. Sie tragen diese Botschaft weiter. Sie befreien Mädchen aus den Bussen, mit denen sie verschleppt werden sollen. Das ist auch ganz viel, was unsere Arbeit ausmacht. Also das die Mädchen und die Gesellschaft sich wandeln, dieses selbst in die Hand nehmen und die Kraft entwickeln, ihre Rechte, die sie ja haben, durchzusetzen.
Sie haben gerade gesagt, Urmila ist heute selbst aktiv. Wie geht's ihr heute?
Es geht ihr sehr gut. Sie steht kurz davor, ihren Schulabschluss zu machen. Also das war das Wichtigste für sie. Und sie hat sich wirklich nochmal mit den jungen Mädchen in die Klasse gesetzt. Sie wird diesen Schulabschluss bald haben. Sie setzt sich nicht nur innerhalb von Nepal ein und ist wirklich so eine Vorbildsfigur für sehr, sehr viele Mädchen, sondern sie hat auch schon auf internationalen Tagungen, die von der UNO geleitet wurden, gesprochen und hat die Menschen davon überzeugt und den Blickwinkel auf diesen Teil Nepals gerichtet. Aber nicht nur dort kommt es natürlich zu Verschleppungen, sondern der gesamte asiatische Raum ist eigentlich ein Raum, in dem sehr, sehr viele innere Verschleppung von Mädchen stattfindet, von jungen Mädchen.
Und Urmila konnte gerettet werden von ihnen dadurch, dass sie mit den Eltern gesprochen haben.
Urmila war so alt, dass sie dann letztlich verstoßen wurde von ihrer Familie, dass sie zurückgehen konnte. Wir haben ihr ermöglicht, dass sie dann zur Schule gehen konnte. Ihre Eltern sind in unseren Projekten. Wir haben sie auch unterstützt. Wir nennen das einkommensschaffende Maßnahmen, ist immer so ein ungetüm Wort. Letztlich aber heißt es natürlich, dass die Eltern die Möglichkeit bekommen und erkennen, selber Geld zu verdienen und dies auch entsprechend einzusetzen und auch, dass Urmila dieses auch tut. Also es geht ihr sehr gut und ich glaube, sie hat eine fantastische Zukunft vor sich.
Mehr über das Mädchen Urmila können Sie auch nachlesen in ihrer Biografie. Sklavenkind, verkauft, verschleppt, vergessen, so heißt das Buch von Nathalie Schweiger und es ist im Drömer Knauer Verlag erschienen. Und über den Schlüssel, wie man aus der Armut herauskommt mit Hilfe von Bildung, sprechen wir gleich nochmal ausführlich und haben den Fokus dann in Pakistan. Domradio weltweit heute ganz in Pink und dem Thema, weil ich ein Mädchen bin. Frau Röttger, danke Ihnen schon mal bis hierhin. Für die Zukunft eines jeden Landes spielt die Bildung seiner Bevölkerung eine entscheidende Rolle. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört in der Sendung weltweit. So auch für Pakistan. Dort allerdings beenden 70% der Kinder nicht einmal die Grundschule. Auch hier sind es wieder die Mädchen, die extrem benachteiligt werden. Besonders in ländlichen Regionen geht nur ein ganz geringer Teil der Mädchen in die Schule. Und darüber spreche ich jetzt mit Maike Röttger vom Kinderhilfswerk Plan International, das sich insbesondere für die Rechte von Mädchen einsetzt. Frau Röttger, die Taliban üben einen massiven Druck besonders auf Mädchen aus, die eine Schule besuchen möchten in Pakistan. Das Schicksal der Neuntklässlerin Malala hat uns Ende vergangenen Jahres weltweit aufmerksam gemacht auf diese Situation. Sie wurde von Taliban auf der Straße angeschossen und hat diese Attacke glücklicherweise wie durch ein Wunder überlebt. Schreiben Sie uns doch kurz aus Ihrer Erfahrung die Bildungssituation der Mädchen.
Natürlich, wenn wir in das Nachbarland Afghanistan sehen, wenn wir von den Taliban reden, haben wir das immer im Kopf, aber sie sind inzwischen auch in großen Regionen Pakistans. Wir arbeiten in Afghanistan nicht, aber wir sehen ja, das wissen wir alle, wie sehr die Mädchen dort davon abgehalten werden, Zugang zu Bildung zu bekommen. Das ist auch in Pakistan nicht anders. Wir arbeiten dort seit 1997 und erleben, dass 39% der Mädchen, die überhaupt zur Schule gehen, diese auch noch vorzeitig verlassen. Das hängt mit vielerlei Dingen zu tun. Erstmal sind in dieser Gesellschaft Mädchen einfach schlicht nichts wert. Die Eltern empfinden es auch so, dass sie sie gar nicht zur Schule gehen lassen müssen, was teilweise ja mit Kosten verbunden ist, aber auch mit langen Wegen. Ihnen fehlt dann letztlich eine Arbeitskraft zu Hause. Mädchen sind immer die Arbeitskräfte. Man kann auch sagen, manchmal sind Mädchen die Wasserpipeline, die eigentlich fehlt, weil die Mädchen sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Wasser zu holen. Das sind so ganz schlichte Dinge, die wir, für uns schlichte Dinge, die wir in unseren Projekten erleben. Wir sehen dort, wo die Wasserversorgung gesichert ist, dass sich sofort auf die Einschulungsraten der Mädchen auswirkt. Also wir haben solche Projekte zum Beispiel in Äthiopien. Dort sind die Einschulungsraten der Mädchen inzwischen genauso hoch wie die der Jungs, weil sie nicht mehr länger als 1 Kilometer zur Wasserstelle gehen müssen. Warum gehen sie weiterhin nicht zur Schule, hat manchmal auch so einen Grund wie, es gibt keine getrennten Toiletten an den Schulen. Also für uns ganz schlichte Dinge. Deswegen trauen sich Mädchen, weil sie Angst haben, sexuell belästigt zu werden, dann nicht mehr in die Schule, wenn sie so ab 10 Jahre alt sind. Und natürlich ist der Weg auch unglaublich gefährlich für sie. Also manchmal ist es nicht nur so, dass die Eltern sie nicht schicken wollen, sondern dass die auch Angst haben um ihre Mädchen, dass sie ihnen diesen 2-stündigen Fußmarsch nicht zutrauen, zumuten wollen, der letztlich die Gefahr birgt, dass sie ständig überfallen werden.
Also riskieren Mädchen in Pakistan weiterhin ihr Leben, wenn sie zur Schule gehen?
Das tun sie. Wir sind alle hoffnungsvoll, dass sich dieses nun ändern wird durch großen internationalen Druck. Leider braucht es immer solche Fälle wie Malala, damit die Welt aufschreit, damit sie es hört. Und man muss sagen, Gott sei Dank haben wir heute diese modernen Medien, die uns diesen Fall auf die Nachrichtenschirme gebracht hat, und zwar extrem schnell. Wir erleben das Gleiche jetzt in Indien, der Aufschrei, der durch die Welt geht, nachdem die Studentin dort schwer vergewaltigt und dann auch getötet wurde. Es braucht leider solche Dinge, aber ja, guckt hin, seht, was da passiert. Es passiert dort viel und ich glaube, dass auch dieser öffentliche Druck dazu führen wird, dass sich Dinge verändern. Die werden sich nicht in den Bergregionen Pakistans sofort morgen verändern, aber wir haben den Anfang, den haben wir längst gemacht.
Nach so einem Fall wie bei Malala, wie gefährlich ist denn da Ihre Arbeit vor Ort?
Ja, wir arbeiten dort in dem gesellschaftlichen Umfeld und natürlich ist unsere Arbeit extrem gefährlich und wir investieren sehr, sehr viel da rein, die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Zeit der großen Anschläge ist jetzt in Pakistan Gott sei Dank im Moment vorbei, aber auch davon waren Plan-Mitarbeiter betroffen. Wenn wir die Kinder erreichen wollen, die in den abgeschiedensten Regionen leben und zu den größten Minderheiten zählen und zu den ärmsten Minderheiten, dann müssen wir dahin und das scheuen wir auch nicht.
Das Misstrauen der Eltern ist oft eine Hürde für Mädchen, in die Schule gehen zu können. Es geht um Anstand und Würde und Ehre der Heranwachsenden. Wie lässt sich denn diese Hürde überwinden?
Das Ziel unserer Kampagne Because I'm a Girl ist ganz klar, dass wir geguckt haben, was sind die Hürden, die Mädchen daran hindern, Bildung zu erreichen. Wir müssen uns das wie so große Bauklötze vorstellen, die wir aus dem Weg räumen wollen. Was Sie gerade schildern, klar, ist einer dieser großen Bauklötze. Wie können wir das ändern? Wir können das ändern, indem wir mit den Eltern sprechen, indem wir sie selber davon überzeugen, wie wichtig es ist, indem die Kinder sie selbst davon überzeugen, dass sie nicht nur dieses Recht haben, gebildet zu werden und zur Schule zu gehen, sondern dass sie es auch wahrnehmen können. Und dann gibt es natürlich tatsächlich noch so Faktoren wie Armut. Das heißt, wir unterstützen die Eltern auch wirtschaftlich in bessere Situationen zu kommen, dass sie selber in wirtschaftlich bessere Situationen kommen, damit die Mädchen nicht zu Hause bleiben müssen, sondern damit sie zur Schule gehen können. Und es heißt auch, die Gefährlichkeit eines Schulweges zu verändern, vielleicht auch ein Schulheim zu bauen, in dem die Mädchen über die Woche bleiben können. Oder eben so etwas Schlichtes wie eine getrennte Toilette an einer Schule, auch das ist eine Hürde, dass die Mädchen nicht mehr zur Schule geschickt werden. Vielleicht hat das was mit Anstand zu tun, aber auch mit massiven sexuellen Übergriffen.
Einige Gründe lassen sich eben auch auf diese kulturellen Regeln zurückführen. Aber so ein kultureller Wandel ist ja nichts, was man einfach so mal von heute auf morgen einführen kann oder passieren kann, oder?
Natürlich nicht. Also das geht nicht von heute auf morgen. Aber nur weil es nicht von heute auf morgen geht, heißt es ja nicht, dass es das Ziel sein muss, das zu verändern. Da wir als Kinderhilfswerk sehr eng an und mit den Rechten der Kinder arbeiten, also letztlich etwas, was ihnen von der Weltgemeinschaft zugebilligt wird und auch als das eine der wichtigsten Dinge auf der Welt empfunden wird, ist es unsere Pflicht, dieses immer wieder durchzusetzen. Und ich bin ganz sicher, in einigen Jahren wird es anders aussehen. Wir sehen es jetzt schon, wie sich das in den Regionen entwickelt, in denen wir arbeiten.
Heute im Gespräch in Domradio weltweit ist Maike Röttger vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland. Und falls Sie sich zu Hause nun sagen, ich möchte helfen den Mädchen, denen es schlecht geht in dieser Welt und die so ungerecht behandelt werden, dann können Sie zum Beispiel spenden. Alle Infos dazu, wie Sie Plan International Deutschland bei Ihrer Arbeit unterstützen können, finden Sie bei uns im Internet auf domradio.de. Die Väter tun alles dafür, damit sie einen männlichen Stammhalter und keine Tochter bekommen. Deshalb werden weibliche Embryonen vielfach abgetrieben. Bekannt ist das zum Beispiel aus Ländern wie Indien oder China. In ganz Asien fehlen inzwischen 117 Millionen Frauen, besagt eine aktuelle Statistik der UNO. Und diese Frauen fehlen, weil sie vor der Geburt abgetrieben wurden oder aber nach der Geburt vernachlässigt wurden und deshalb starben. Maike Röttger ist nach wie vor bei uns im Studio und mit ihr sprechen wir heute in weltweit über die Rechte von Mädchen und über die Abtreibung von weiblichen Föten. Frau Röttger, lässt sich auch dieses Phänomen mit kulturellen Eigenheiten und Gewohnheiten erklären?
Ja, das muss man wohl so erklären, dass nämlich Männer in vielen Kulturen und gucken wir jetzt nach Indien, dann ist es dort auch so einen viel, viel höheren Stellenwert haben. Das hat, wie gesagt, nochmal damit zu tun, dass die Männer quasi, wenn sie ja heiraten, die Familie der Männer etwas dazu bekommt, nämlich die Frau als Arbeitskraft und dann aber auch noch die große Mitgift. So ist diese Tradition, so wird sie in vielen Teilen noch gelebt. Und das führt eben dazu, dass die Mädchen es noch nicht mal wert sind, auf die Welt zu kommen. Und wenn Sie sagen, Sie haben es eben sehr auf die Männer bezogen, das gilt nicht nur für die Männer. Also wir wissen auch, dass die Schwiegermütter ihre Schwiegertöchter dorthin schleifen zur Ultraschalluntersuchung und sie dann letztlich zwingen wollen, ihre Mädchen abzutreiben und es sicherlich auch häufig schaffen. Vielleicht muss man noch mal ein Wort dazu sagen, was das bedeutet, dass so viele Mädchen oder Frauen fehlen werden in dieser Gesellschaft in den nächsten Jahren. Was bedeutet das für die, die schon da sind? Das heißt, die Gefahr, dass sie quasi entführt werden, verschleppt werden, missbraucht werden, steigt natürlich nochmal um ein Vielfaches mehr an, weil letztlich so etwas wie eine Frau etwas ganz Rares wird.
Warum ist das denn so, dass Eltern in Indien und China keine Töchter wollen?
In China hat sicherlich die Ein-Kind-Politik da noch sehr viel zu beigetragen. Die gibt es ja nun so in Indien nicht. Das sind einfach wirklich tief verwurzelte kulturelle, überlieferte Riten. In Indien darf auch nur der Mann den Familienarm übernehmen. Auch er ist derjenige, der den Scheiterhaufen quasi nachher anzündet. Also ihm werden ganz, ganz viele sehr wichtige Aufgaben übergeben. Einer Frau werden diese nicht übergeben. Eine Frau wird in der Regel noch nicht mal registriert. Sie hat noch nicht mal eine Geburtsurkunde. Das heißt, wenn sie denn verschwindet, kann auch niemals mal jemand nachweisen, dass sie überhaupt da war.
Und paradoxerweise ist es ja der medizinische Fortschritt, der Pränataldiagnostik zum Beispiel, der diese Diskriminierung noch verschärft, oder?
Ja, absolut. Was für den einen ein Segen ist, ist für den anderen leider ein Fluch. Auch dafür gibt es Gesetze inzwischen in Indien, dass nämlich nicht die Frauen dann zur Verantwortung gezogen werden, sondern die entsprechenden Ärzte. Aber solche Gesetze gilt es eben durchzusetzen. Und wir sehen auch, dass selbst in den gebildeten Schichten Indiens diese Traditionen noch so überliefert sind, dass man auch da nicht sagen kann, dass so etwas nicht durchgeführt wird.
Lässt sich denn gegen diese gezielte Abtreibung von Mädchen per Verbot etwas ändern? Würde das was bringen?
Verbot ist erstmal das eine und ist ganz wichtig, aber Verbot und warum gibt es dieses Verbot, muss in den Köpfen der Menschen ankommen. Für uns ist das zentral in vielen Projekten, die wir in Indien mit finanzieren und mit aufsetzen. Für uns ist auch zentral, nicht nur mit den Mädchen, sondern der gesamten Gesellschaft daran zu arbeiten, dass diese Mädchen einen Wert bekommen, einen Wert an sich. Das hört sich für uns ganz furchtbar an, muss aber leider mal so deutlich gesagt werden. Also, dass sie wahrgenommen werden und dass sie wichtig sind für ihre Eltern, dass ihre Eltern auch es selbst als wichtig empfinden, dass diese Mädchen zur Schule gehen.
Wie kann man das denn schaffen, also den Eltern und der Gesellschaft beizubringen, Mädchen haben einen Wert, haben denselben Wert wie Jungs. Hilft da allein schon Aufklärung?
Ja, Aufklärung hilft da ganz viel, aber auch nur, wenn man es mit den Menschen gemeinsam macht. Also man kann nicht hinkommen und einen Koffer voller Antworten haben, sondern man muss mit einem Koffer voller Fragen kommen und das mit ihnen gemeinsam entwickeln. Und wir sehen die entsprechenden Erfolge in unseren Projekten.
Vielen Dank bis hierhin, Maike Röttger mit Informationen über die ungewollten Töchter Indiens oder Chinas. Dort werden nach wie vor massenweise weibliche Föten abgetrieben. Wenn Sie Informationen zu diesem oder anderen Themen der Sendung, weil ich ein Mädchen bin, suchen, finden Sie diese bei uns im Internet auf domradio.de. Im November 2012 hatte das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen noch von einer vergessenen Krise gesprochen. Mehr als 400.000 Menschen waren damals schon auf der Flucht in Mali vor der Gewalt der Islamisten. In die Nachrichten schaffte es dieses Thema aber nicht. Die Weltöffentlichkeit war mit anderen Konfliktherden beschäftigt. Das ist jetzt anders, denn schließlich hat Frankreich in den Konflikt eingegriffen und die Flüchtlingszahlen, die sind in Mali massiv gestiegen. Maike Röttger vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland. Welche traumatischen Situationen durchleben denn die Kinder und speziell die Mädchen in bewaffneten Konflikten wie etwa in Mali?
Na, man muss sich ja nochmal vor Augen führen, dass die Mädchen in diesen Regionen der Welt einfach immer ganz hinten stehen. Also schon in normalen Situationen, in denen diese Familien mit Armut zu kämpfen haben, werden sie diejenigen sein, die nicht nur eben nicht zur Schule gehen, sondern die auch als letztes etwas zu essen bekommen, wenn noch etwas da ist, die keine Möglichkeit haben, vom Arzt in irgendeiner Art und Weise versorgt zu werden. Was passiert nun in diesen Krisensituationen? Dann potenziert sich das natürlich letztlich noch einmal. Dann kommt noch dazu, dass sie auch noch heftiger Missbrauch ausgesetzt werden. Also wenn sie zum Beispiel auch von ihren Eltern getrennt werden, wenn sie in Flüchtlingslagern landen, das gilt letztlich für alle Kinder dann, das gilt auch für die Jungs natürlich, die dann möglicherweise als Kindersoldaten verschleppt werden, aber auch Mädchen werden als Kindersoldaten missbraucht. Was für uns dort immer sehr wichtig ist, ist in diesen Lagern nicht nur die Versorgung vor allen Dingen für die Kinder sicherzustellen, sondern ihnen auch Schutzräume zu bieten dort und sie zu registrieren, damit sie nicht einfach verschwinden können.
Mädchen sowie Jungs, aber auch eben Mädchen werden als Kindersoldatinnen missbraucht. Wie groß ist denn da der weibliche Anteil? Also von wie vielen Mädchen sprechen wir denn da?
Wir sprechen insgesamt von etwa, und das sind Schätzungen, auch 250.000 Kindern, die dort als Kindersoldaten missbraucht werden. Das heißt, sie werden schon in jungem Alter rekrutiert, gezwungen mitzukommen, teilweise gezwungen, ihre eigenen Verwandten zu erschießen. Sie werden als Kuriere eingesetzt. Vor allen Dingen die Mädchen werden nicht nur missbraucht, das kann auch den Jungs passieren, die werden auch missbraucht. Sie werden dann auch in den Küchen eingesetzt. Sie werden dazu eingesetzt, quasi vorauszugehen, um zu gucken, ob da eine Landmine ist oder nicht. Sie müssen töten. Sie werden teilweise selber unter Drogen gesetzt, damit sie dort überhaupt mitmachen, damit sie das überhaupt selbst ertragen können. Und letztlich sind diese Kinder verloren. Also auch wenn sie nachher aus diesen bewaffneten Konflikten herauskommen, dann wieder zurückzukommen in die Gesellschaft mit dem großen Paket, was sie dann mit sich herumschleppen müssen, das ist sehr, sehr schwierig. Wir versuchen das massiv mit psychosozialer Arbeit, mit Arbeit, die in die Zukunft weist, wiederum mit Bildung zu unterstützen und diese Kinder zurückzuholen.
Lange Zeit hat man Kindersoldatinnen eher vernachlässigt und als Mitläuferin bezeichnet und sie ja auch damit unsichtbar gemacht. Hat sich denn daran was geändert? Und wenn ja, was?
Na, ich glaube, dass der Blick der Welt sich schon intensiviert hat, weil dieses jetzt auch tatsächlich, wenn es zu solchen Konflikten wie Mali kommt, ist auch das immer wieder ein Thema. Das ist viele Jahre nicht angesprochen worden. Und in solchen Kriegssituationen, wo letztlich ohnehin ja alle Regeln außer Kraft gesetzt werden, die wir uns vorstellen können und in denen es zu den größten Gräueltaten kommt, hat man bisher vielleicht die Kindersoldaten nicht wirklich den Fokus darauf gesetzt. Das ändert sich und das hat sich geändert, ja.
Sie haben die sexuelle Gewalt angesprochen und auch, dass Kinder an Kampfhandlungen beteiligt werden. Was machen denn diese schrecklichen Erlebnisse mit den Kindern?
Sie werfen sie natürlich völlig aus der Bahn. Also die meisten enden als Drogenabhängige. Viele sind vielleicht sehr verbandelt mit dem ihnen zugeteilten Soldat, den sie dann als die Autorität anerkennen. Das Wichtige daran ist, sie zurückzuholen in die Gesellschaft, wenn diese Kampfhandlungen beendet sind und oder letztlich natürlich noch viel früher. Also erstmal dürfen sie gar nicht in diese Situation kommen. Wir versuchen das, wie gesagt, zu verhindern, indem wir gerade in solchen Krisensituationen die Kinder registrieren lassen. Aber dann, wenn es denn passiert ist, müssen sie eine Perspektive haben für ihr Leben. Die versuchen wir ihnen zu geben und da haben wir auch viel Unterstützung.
Und wie sieht das dann konkret aus? Also bekommen diese Kinder psychologische Hilfe?
Die bekommen psychologische Unterstützung. Sie werden in die Schulen wieder zurückintegriert. Sie werden, wenn sie zurück sind bei ihren Eltern oder in irgendwelchen verwandtschaftlichen Zusammenhängen, die vielleicht noch da sind, wird auch gemeinsam daran gearbeitet, dass diese Kinder nicht verstoßen werden, weil die sind, werden ja dann auch gesehen, entweder als jemand, der ganz viele Menschen umgebracht hat, der vielleicht als eine so eine Art Soldatenbraut missbraucht wurde. Also auch die Kinder wieder in diese Zusammenhänge zurückzuholen, bedeutet ganz viel mit den gesamten Gemeinden daran zu arbeiten.
Schauen wir auch nochmal auf die Situation vor einem Krieg. Sie haben schon angesprochen, dass Bildung ganz wichtig ist, aber welche Rolle spielt denn Bildung und die Verringerung von Armut, um die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in einem späteren Konflikt vorzubeugen?
Na, Bildung hilft ja vor allen Dingen in diesen Zusammenhängen immer daran, dass die Frauen, Mädchen, aber auch die Jungen und Männer erkennen, dass es bestimmte Rechte gibt, dass sie diese Rechte wahrnehmen können und dass bestimmte Traditionen sie daran hindern, ein Leben zu führen, was sie aus der Armut herausführt. Also zu erkennen, dass so eine Tradition, die ja letztlich so bedeutet, so etwas wie, das muss so sein, dass man erkennt, dass das gar nicht so sein muss, sondern dass man sich selber daraus befreien kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ob jetzt eine Sekundarschulbildung verhindert, dass ein Mädchen gekidnappt wird, diesen direkten Zusammenhang kann ich so nicht herstellen. Das wäre schön, wenn man das könnte. Man kann andere Zusammenhänge herstellen. Wir erleben, das sind auch weltweite Zahlen, dass jedes Jahr, was ein Mädchen mehr zur Schule geht, sie später 10% mehr zu ihrem Familieneinkommen beitragen wird. Das heißt, die Bildung ihrer Töchter und ihrer Jungen wird sie wieder unterstützen. Und das ist dieser Kreislauf, der dann durchbrochen wird.
Maike Röttger war das, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland, über die Situation von Mädchen in bewaffneten Konflikten und möglichen Auswegen für die Betroffenen. Sie hat uns die gesamte Sendung einen tiefen Einblick gegeben in die Situation der Mädchen weltweit. Und Frau Röttger, dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und auch, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Ja, ich danke Ihnen sehr für das Interesse und das Ihrer Hörer.
Sie will Mädchen dazu ermutigen, sich ihres Potenzials bewusst zu werden und für die eigenen Rechte zu kämpfen. Die Rede ist von der blinden Sängerin Joana Zimmer. Sie hat für die Kampagne vom Plan International, weil wir Mädchen sind, einen Song gewidmet. So Much More heißt er. Und weil das so gut zu dieser Sendung passt, hören wir auch rein. Und ich verabschiede mich damit auch gleich von Ihnen. Das war Domradio weltweit zum Thema, weil ich ein Mädchen bin, die Situation von Mädchen weltweit. Infos zu dieser Sendung finden Sie wie immer kompakt zusammengefasst bei uns im Internet unter domradio.de. Dort gibt es natürlich auch das Spendenkonto vom Plan International Deutschland. Und sollten Sie die Patenschaft für ein Mädchen übernehmen wollen, gibt es dazu auch die notwendigen Hinweise. So, jetzt aber Joana Zimmer. Ich bin Aurelia Rütters und raus für heute. Danke für Ihr Interesse. Like a dream,
There you are again, standing with my heart in your hands. Then you smile, turn and walk away. I'm left with all the words I didn't say. Another place, another time, another day, a different life. You might change your mind. If you could see all that I see, then you would know we could be so much more. What can I say? What can I do? How can I make you feel it too? So we can be so much more. With a touch, with a single kiss, I'd give everything I have to give for a chance to be close to you. I'd risk it all if only you would too. Another place, another time, another day, a different life. You might change your mind. If you could see all that I see, then you would know we could be so much more. What can I say? What can I do? How can I make you feel it too? So we can be so much more. I'm not gonna hide how I feel inside. It's so clear. Gotta let you know, let you go, let you disappear. Another place, another time, another day, a different life. You might change your mind. If you could see all that I see, then you would know we could be so much more. What can I say? What can I say?